So, ich fang voll viele, ich fange irgendwie voll oft mit so an, aber naja. Wie ihr mich erkennen könnt, was laber ich für eine Scheiße? Wie ihr es erkennen könnt, ich bin Max. Hi. Vielleicht klinge ich nicht ganz fit, weil gestern Weihnachtsfeier von meinem Arbeitsplatz war und ich war ein bisschen durchzecht, bin jetzt ein bisschen am Arsch, aber ich habe hier Wasser an meiner Seite, mein bester Freund Wasser. Natürliches Mineralwasser Medium, leider ja, und nicht die schöne Saskia-Quelle von Lidl. So eine Scheiße, aber naja, egal. Michael hat ja darum gebeten, so Krams reinzuschicken für einen Jahresrückblick. Schöner Typo, Jahresrückblick für diesen Jahr, für 2023. Irgendwie habe ich das voll lange vor mich hingeschoben, aber ja. Schickt uns Kram. Hier habt ihr Kram, I guess. Ja.
So, dann als nächstes mache ich mal die Spiele. Ja, wie ich anfangs, glaube ich, gesagt habe, spiele ich schon recht viel und gerne. Aber die Frage, die sich mir bei dem Punkt stellt, ist, rede ich über Spiele, die aus diesem Jahr sind oder Spiele, die ich in diesem Jahr am meisten gespielt habe? Denn wenn Punkt 1 der Fall sein sollte, dann wird das womöglich eine noch viel kürzere Aufnahme als die vorherigen. Denn ich spiele offen gesagt echt kaum topaktuelle Spiele. Und ja, der Hauptgrund dafür sind mitunter diese völlig hirnrissigen Preise mittlerweile. Das ist es mir selten wert. Die Spiele laufen nicht weg. Die kann ich auch immer wieder später noch holen und spielen. Dann sind sie wahrscheinlich auch endlich mal gepatcht, also so wie sie eigentlich erscheinen sollten, haben eventuell noch irgendwie mehr Content und ja, funktionieren generell besser. Wie gesagt, mir läuft's nicht weg. Ich kann leichter meine FOMO beiseite schieben. Dieses Jahr vor allem jetzt mit Diablo 4 passiert, so um den Release herum hatte ich echt Bock, aber als ich dann die Preise gesehen habe, bin ich da direkt ausgestiegen und mittlerweile war das ja schon recht häufig im Sale, aber mich juckt das echt nicht. Mittlerweile gar nicht. Also selbst die Lust verfliegt dann. Um dann auch gleich quasi das größte Spiel des Jahres aus dem Weg zu räumen, Baldur's Gate 3, auf das ich schon Lust habe und echt gern spielen wollen würde. Ja, wüsste ich, dass das auf meinem Laptop laufen würde, wovon ich echt nicht ausgehe, hätte ich es mir schon längst bei einem Keyseller geholt. Aber ich bin halt auf die PlayStation angewiesen und wenn ich da 70 € sehe, denke ich mir, ja, kann auch warten. Mein Backlog ist groß genug, und läuft mir nicht weg. Ja, ansonsten, ich glaube, so das Einschneidendste in diesem Jahr war, dass ich mir vor etwa 2 Monaten endlich meine PS5 besorgt habe. Hab, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben auch meine 4K Blu-ray geguckt damit. Naja, aber soll ja um Spiele gehen. Und ja, so das wohl nächst größere Spiel aus diesem Jahr, was ich dann tatsächlich jetzt auch ja, diese Woche sogar durchgespielt habe, ist Alan Wake 2. Und ja, bei Alan Wake ist bei mir offen gesagt das Problem, dass ich so ziemlich auch schon beim ersten Teil hatte, dass nachdem ich das Ende gesehen habe, jetzt die ganze Story erlebt habe, dann davor sitze und mich frage, ja, habe ich jetzt irgendetwas Eklatantes nicht verstanden oder was genau haben diese Spiele, dass die Leute so krass ausflippen lässt? Check's nicht so ganz. Also, den ersten, da bin ich kein allzu großer Fan von. Ich fand den ehrlich gesagt nicht mal wirklich gut. Der hat so ein smoothes Kampfsystem, ja, das sich dann aber spätestens bei der Hälfte schon abnutzt und sobald man keinen Bock mehr drauf hat, dann beginnt erst die Story und die dann nicht mal so wirklich spektakulär ist. Dann, nachdem der zweite angekündigt war oder revealed wurde, war ich auch nicht wirklich gehypt. Man wusste auch nicht, was ich da jetzt groß erwarten sollte. Ich hatte jetzt nicht unbedingt, ich hatte da jetzt auch keine allzu großen Fragen, die ich geklärt haben wollte. Nee, also ich bin da relativ unbesonnen an die Sache rangegangen. Ja, so nach dem Ende möchte ich trotzdem nicht sagen, das sei irgendwie ein schlechtes oder enttäuschendes Spiel gewesen. Es war, denn das, worauf ich mich hauptsächlich beziehe, ist eher die Story und dass ich dann am Ende ja keine wirklichen Highlights für mich herauskristallisiert sah oder wo genau jetzt diese mind-blowing Twists gewesen sein sollen, von denen viele so reden, dass irgendwie das Spiel sie komplett geflasht hätte oder was dafür jetzt überhaupt der Auslöser gewesen sein soll. Das verstehe ich nicht so ganz nach dem Ende, offen gesagt. Aber ich habe das Spiel trotzdem genossen. Also das Spiel ist auf jeden Fall womit das Bestaussehendste, was ich jemals gespielt habe. Licht hat echt selten schöner ausgesehen, sehen, wenn man da in diesem Hardboiled New York irgendwie unterwegs ist mit Neonlichtern. Also das sieht schon geil aus. Gerade die Abschnitte mit Saga, die mir dann gerade vor allem spielerisch echt besser gefallen haben als die Alan Wake Abschnitte, da so in nebelverhangenen kleinen Dörfern unterwegs zu sein, da habe ich mir gedacht, so in der Art würde ich mir ein modernes Silent Hill wünschen. Und stimmungstechnisch ist das echt top und würde echt sagen, technisch ist das wohl mit das herausragendste Spiel des Jahres gewesen. Und ja, also im Fokus bei Alan Wake ist ja vor allem die Story und diesmal finde ich es echt gut, dass vor allem Remedy das mal erkannt haben, denn das, wodurch sich ihre früheren Spiele immer ausgezeichnet haben, also sowohl das vorhin erwähnte Alan Wake 1 als auch Control und auch Quantum Break, was ich gespielt habe, die haben zwar immer so einen starken Fokus auf ihre Geschichte, aber gleichzeitig übertreibt Remedy da immer mit dem Gameplay. Die haben immer ein gutes Gunplay und was auch Spaß macht in den ersten Stunden, aber spätestens so nach der Mitte nutzt es sich ab und wird einfach zu eintönig. Ich habe jetzt Control vor Alan Wake 2 nochmal durchgespielt, weil mir aufgefallen ist, dass ich das ja noch in der Ultimate Edition auf PS Plus hatte, was es mal gratis gab und hab's jetzt mal nachgeholt und das war einfach wieder dieselbe Erfahrung. Also man hat ab irgendeinem Punkt einfach keinen Bock mehr auf die Kämpfe, man rennt einfach nur noch durch und versucht sie zu vermeiden, um einfach die Geschichte zu Ende kommen zu lassen. Ja, und in Alan Wake 2 wurde das jetzt echt runtergefahren. Also Erforschung steht somit am meisten im Vordergrund. Und wie ich erwähnt habe, gerade wenn das so echt atmosphärische Szenerien sind, durch die man sich da hindurch bewegt, das macht immer wieder Bock. Also ich weiß, gerade Sony wird öfter mal so für ihre First-Party-Titel immer wieder kritisiert, sowas wie Last of Us oder God of War, dass man vor allem einfach durchläuft, mit Leuten redet, alles sich ziemlich ähnelt. Aber ich weiß nicht, ich mag das. Das ist irgendwie so ein Steckenpferd von mir, diese Art von Spiele und ist somit eins meiner Favoriten. Und ja, wo war ich genau? Also die Story funktionierte auch hier bei Alan Wake 2 über weite Teile. Gerade die erste Hälfte hat mir mega Bock gemacht. Diese Ähnlichkeit zu Twin Peaks, vor allem der dritten Staffel, die waren kaum zu übersehen. Und da in diesen Lynch-Style mehr reinzugehen, hat dem Spiel echt gut getan. Also ich hab so ein paar Vergleiche beim ersten Teil schon gelesen, das wäre wie Twin Peaks, dann kann ich überhaupt nicht zustimmen. Also das war einfach so eine Stephen King-Geschichte für mich. Aber Alan Wake 2 ist da einfach Twin Peaks. Also da die erste Hälfte ist so Twin Peaks, dass ich da sogar jetzt Lust bekommen habe, nochmal die dritte Staffel mir anzugucken. Aber das kann es nicht so über den ganzen Verlauf halten, weil wo Twin Peaks da noch mit viel Ambiguität auffährt und einen doch in so einer wohligen Unklarheit lässt, was das alles ist, läuft es dann in Alan Wake 2 doch auf eine ganz simple Lösung hinaus, soweit ich das in Erinnerung habe. Also ja, die Einrichtung aus Control spielt eine Rolle und am Ende hat man so das Gefühl, ja, das ist das, wenn du das machst, passiert das. Und trotzdem, gerade in der ersten Hälfte dachte ich, oder vielleicht war das auch einfach nur mein Kopfkino, das da mit gereizt wurde, aber thematisch werden da echt coole Sachen aufgemacht. Also wie Fiktion zum Beispiel Realität beeinflussen kann, dass die eigene Wahrnehmung durch Fiktion bestimmt wird und dass man sich dann an verschiedene Aspekte aus der echten Welt ja durch die Linse der Fiktion erinnert, was ja tatsächlich auch bei vielen der Fall ist, ja, wenn man sieht, wie viele von uns einfach durch Medien geprägt sind. Das sind Thematiken, die echt cool waren und auch auf Alan Wakes Storyline, die sich sehr so mit diesem Schriftsteller-Dasein befasst. Er ist ja, auch im ersten Teil war er schon so der Autor, der unter einer Schreibblockade leidet. Und wie das hier quasi versinnbildlicht wurde, das, ich glaube, jeder, der schon mal geschrieben hat, weiß, wie das ist, wenn man dabei ist, etwas schreiben zu wollen, aber so im Kopf immer wieder dieselben Szenen durchspielt und so in diesen Schleifen gefangen ist, was ja auch Alan Wake ist, also so Schleifen und Loops spielen da eine große Rolle. Das, finde ich, wurde echt gut aufgemacht, aber ja, es ist dann doch auf viel zu viel Simples hinausgelaufen und ich weiß nicht, ob ich das Ende so ganz verstanden und nachvollzogen habe, aber es war mir echt ein bisschen zu dünn, wie ich eingangs erwähnt habe. Ich würde es trotzdem sagen, ist ein gutes Spiel, kann man sich angucken. Und ja, wenn man den ersten Teil mochte, wird man auch mit dem zweiten zufrieden sein. Das ist halt leider nur wieder so die Art von Spiel, wo, wenn jemand sagt, es hätte eine gute Story, man erstmal nachfragen sollte, hat es denn wirklich eine gute Story oder hat es eher eine gute Story für ein Videospiel? Denn in den meisten Fällen ist leider ja der zweite Punkt der Fall. Aber ja, man wurde nicht mehr so viel mit Gegnern zugeschissen und ja, wie eingangs erwähnt, die Kämpfe waren zurückgefahrener, haben sich auch echt wie wertiger angefühlt, gerade weil man immer wieder so in kleine Portionen von Gegnern vorgesetzt bekam und ja, das Einzige, wo ich dann echt so meine Probleme hatte, was mich teilweise richtig genervt hat, da ich auf schwer gespielt habe, gibt es da immer so einen Gegnertyp, der herumdasht und wenn man dann im Wald gegen einen herumdaschenden Gegner kämpft, der einen andauernd mit Äxten bewirft, sich dann permanent hinter irgendwelche Bäume teleportiert und man durchs ganze Gebüsch einfach nicht sieht im Dunkeln. Das war dann doch sehr nervig, aber im Großen und Ganzen, so gameplay-technisch bin ich mit am zufriedensten mit einem Remedy-Spiel. Ja, kann man sich angucken. Wie gesagt, viele Leute sind begeistert. Vielleicht bin ich da einfach nur in der Minderheit. Ja, ansonsten ist es das Spiel, was uns auf den Game Awards ja den Auftritt der Band beschert hat, wo auch Sam Lake mitgetanzt hat. Und das war wohl ja eins der größten Highlight der Awardshow. Ja, und ansonsten gab es das dieses Jahr ja noch so ein Remake eines gewissen Horror-Survival-Spiels, das wir alle kennen und lieben. Und gerade da sich ja auch viele Kritiken darauf einigten, dass das Remake fast schon besser sei als das Original, war ich echt gespannt, es endlich mal zu spielen. Und dementsprechend hatte ich auch echt viel Spaß mit dem Dead Space Remake. Und ja, Dead Space sollten eigentlich auch alle kennen, ist für mich wirklich so eine Art Spiel, das ich immer wieder spielen könnte. Ich weiß, für die meisten ist es sehr wahrscheinlich Resident Evil, aber ich kann wirklich schlecht den Finger darauf legen, ob es die Stilistik ist oder einfach was da beim Gameplay anders ist. Mir gefiel Dead Space einfach immer lieber und ist auch das, wo ich mir endlich mal die anderen Teile aufgelegt wünsche. Zumindest den zweiten, den dritten, dann bitte in sehr stark veränderter Form oder macht meinetwegen wieder irgendein Multiversum auf, aber ich hätte echt gerne mehr Dead Space. Ja, von Resident Evil, finde ich, hat man genug. Ja. So, und was habe ich dann noch gespielt? Ich guck mal gerade, ob das aus diesem Jahr war, was ich gerade im Kopf habe. Ah ja, genau, war nämlich ein kleines Spielchen von Square Enix. Und zwar die Horror-Visual Novel Paranorma Sight, The Seven Mysteries of Honjo. Also ja, da war die Visual Novel Community relativ von angetan, dass das von Square Enix gepublished worden ist und nicht irgendwie ein Dasein auf Manga-Gamer oder so fristen muss. Ja, man kann es schon als so eine Einsteiger-Visual Novel auch bezeichnen. Im Gegensatz zu vielen anderen kommt sie direkt auf den Punkt. Da muss man nicht erst stundenlang sich in die Story einarbeiten. Man hat auch relativ schnell relativ viele, in Anführungsstrichen, Gameplay-Elemente, weil im Grunde es ist halt ein Text-Adventure. Und zwar, indem es eben mit den ganzen Geschichten, die man liest, als Puzzle funktioniert und dann eben dieses typische Entscheidung treffen oder in einer bestimmten Storyline etwas machen, was in einer anderen Storyline etwas anderes beeinflusst. Und da so diese, ja, auch in Anführungsstrichen so Puzzle-Elemente, bringt die schon sehr gut zur Geltung. Manchmal fragt man sich schon, ja gut, wie hätte ich darauf kommen sollen, dies zu tun? Aber ich kann es sehr empfehlen, die dauert auch nicht lange. Ich glaube, guck mal, wie lange ich gebraucht habe. Ja, so 20 Stunden habe ich gebraucht. Ich glaube, viele andere waren noch schneller durch, in unter 15 sogar. Je nachdem, wie lange man irgendwo festhängt oder ob man echt jede Kleinigkeit sehen möchte, wie ich es wahrscheinlich getan habe. Aber ja, ich kann es sehr empfehlen, wenn man jetzt Visual Novel komplett unerfahren ist, Angst hat da irgendwie vor längeren Texten. Hier ist das echt auf den Punkt. Das ist, in ein paar Stunden ist man eigentlich schon mittendrin im Geschehen und ist eine tolle Horrorerfahrung. Also gerade zu Halloween war das schon ein kleiner Geheimtipp, der so kursierte. Kann ich empfehlen. Und ja, dann könnte ich vielleicht zum Schluss noch so paar Titel erwähnen, mit denen ich am meisten Zeit verbracht habe dieses Jahr. Also laut meinem PlayStation Wrapped habe ich zumindest auf der PlayStation die meiste Zeit mit Elden Ring und Gran Turismo 7 verbracht. Also ja, bei Gran Turismo 7 irgendwie haben sich Rennspiele zu so einem Steckenpferd von mir entwickelt, gerade Simulation. Ich bin da vor ein paar Jahren über Dirt Rally draufgekommen und gerade der Simulationsaspekt hat es mir echt angetan. Und ja, die Spiele sind einfach echt toll, wenn man nebenbei einfach Podcasts hört oder generell irgendeinen zweiten Screen offen hat. Ja, und dasselbe gilt eigentlich auch für Elden Ring, beziehungsweise für Souls-Spiele im Allgemeinen. Also ich gebe offen zu, ich kann die nicht spielen, ohne nebenbei Podcasts zu hören oder irgendein Second Screen offen zu haben. Dafür ist mir da echt zu viel Leerlauf und vor allem in Elden Ring. Also dazu sei gesagt, ich habe mir Elden Ring im letzten Weihnachtssale geholt oder Neujahrssale und habe es dementsprechend Januar, Februar vor allem gespielt und dann auch abgebrochen. Ich könnte jetzt schwer sagen, warum genau, aber ich glaube, es war mir, ja, wie vorhin erwähnt, zu viel Leerlauf. Also das ganze Herumreiten in der Pampa, immer dieselben Dungeons, wo man Zeug findet, was man nicht braucht. Ich glaube, das hat mich ein bisschen zu sehr angeödet. Und damals habe ich auch eine Kriegerklasse gespielt, weshalb mir der ganze Progress so ein bisschen zu langsam vonstatten ging. Aber ich habe jetzt, nachdem ich mir jetzt eine PS5 geholt habe, habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum genau, aber wieder Lust bekommen auf Elden Ring. Und da ich dann irgendwie zu doof war, meinen Speicherstand zu übernehmen, habe ich einfach einen neuen angefangen. Spiele jetzt so einen Schimmerstein-Zauberer. Und ja, also ich komme einfach viel flotter voran. Und da hat's jetzt doch wieder Klick gemacht und mir macht Elden Ring wieder Spaß. Ja, mal schauen, wie lange noch, weil ich finde, es ist schon echt lange und ja, lange und vor allem durch all die lange Spielzeit bisschen zu gleichförmig, beziehungsweise das gleichförmige Gameplay reizt mich nicht so sehr. Also wenn ich auf Souls-Spiele im Allgemeinen mal zurückblicke, am meisten Spaß hatte ich mit Sekiro. Also da habe ich auch Platin geholt. Ich hatte mit Nioh hatte ich super viel Spaß. Eins und zwei hatte in beiden Platin und habe allein mit dem ersten Teil, glaube ich, mehr Zeit verbracht als mit allen Souls-Spielen zusammen. Also da war ich schon an der 400-Stunden-Marke oder so. Weil man dort einfach viel flotter schnetzelt. Das Kampfsystem macht einfach mehr Spaß. Elden Ring hat eine tolle Welt. Wie gesagt, ich spiele es jetzt zum zweiten Mal durch. Ich bin wieder so knapp an der 100-Stunden-Marke. Aber ja, ich schaue mal, ob ich es bis zum Ende schaffe. Mal gucken.
Ja, und dann zum Schluss schmeiße ich mal noch so einen Titel ins Rennen, der mir doch sehr wichtig ist, da er ja mein Jahr nicht nur geprägt hat, sondern fast schon vereinnahmt. Das wäre die Visual Novel Umineko When They Cry oder Umineko no Nako Koroni. Ich tue mir wirklich schwer, über diesen Titel zu reden, weil zum einen, wenn man sich die Resonanz dazu anguckt, scheint sich die Leserschaft immer so in zwei Lager zu spalten. Die einen behaupten, das ist so mit das beste fiktive Werk, was jemals geschaffen worden ist, und andere haben es einfach nie beendet. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich mich zu den ersten zählen würde, aber es ist doch eines der einzigartigsten Werke, die ich ja nicht nur in nicht nur dieses Jahr, sondern wirklich in den letzten paar Jahren konsumieren konnte. Ja, was ist das eigentlich? Im Grunde, ich beginne einfach mal, wie auch die Novel beginnt. Also im Kern ist das so eine Art Murder Mystery. Es beginnt sehr an Agatha Christies Geschichten angelehnt, wie eine reiche Familie an einer abgelegenen Insel zusammenkommt, um an einer Konferenz teilzunehmen. So, auf der Insel sind dann, glaube ich, insgesamt 18 Personen und dann beginnt das Morden. Und ja, die Morde sind so ein lassen darauf hindeuten, dass da scheinbar etwas Übernatürliches am Werke ist. Und es dann, ja, gerade durch die Hauptfigur, Battler heißt er, es darum geht, quasi aufzudecken, dass nichts Übernatürliches dahinter steckt und es alles rational erklärt werden kann, denn es gibt nichts Übernatürliches und alles ist mit Logik zu erklären, wie er behauptet. Punkt. So, das ist im Kern die erste Episode von 8. Wohin es sich entwickelt, ist ja schwer zu beschreiben. Einerseits, andererseits aber sollte man so viel wie möglich davon unerfahren erleben, weil das, was es wird, wird er zu einer, ja, so einer Dekonstruktion des Murder-Mystery-Genres im Allgemeinen. Und ja, mir fällt es echt schwer zu erklären, durch welche Mittel das genau zustande kommt. Ich kann nur raten, sollte sich das für jemanden irgendwie interessant anhören, man Murder-Mystery-Stories mag und nichts dagegen hat zu lesen, weil es ist viel Lesen, dem empfehle ich, geht mal einfach auf YouTube und schaut mal nach solchen Videos wie Why You Should Play Umineko oder so. Die Macher dieser Videos können das viel besser erklären, als ich das jetzt so in dieser kurzen Zeit zusammenfassen kann. Ich kann nur sagen, in meinen Augen ist das selbst aus literaturwissenschaftlicher Sicht zum Beispiel extrem interessant, was da alles gemacht wird. Also wie mit Erzählerstimmen, Perspektiven, Erzählebenen gespielt wird. Das wird zu einem so komplexen Sammelsurium. Und ja, wie ich anfangs erwähnte, es ist wirklich eins der einzigartigsten Dinge, die ich jemals gelesen habe. Und man kann aber auch vor allem sagen, auf die eine Kernthematik lässt sich das nicht runterbrechen. Das haben ja immer so die größten Klassiker gemeinsam oder dass sich Geschichten dadurch auch durch Qualität auszeichnen, dass es immer etwas gibt, woraus man immer noch schöpfen kann. Und das trifft im Grunde auch auf Umineko zu, also so ziemlich durch jede Figur kann man wieder irgendeinen neuen Interpretationsansatz finden, aber so eine der am prominentesten vertreteneren Themen wäre für mich so auch, wodurch wird der Glaube geformt? Jetzt nicht unbedingt an Religion, aber der Glaube an etwas, sagen wir, Übernatürliches oder an jemanden oder an etwas. Und dies wird dort sehr schön auch auf die Beziehung der Menschen zu Fiktion übertragen. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, ansonsten, wenn ich vielleicht Kritik anbringen würde, dann ist es vor allem größtenteils das Pacing, weil ich finde, das ist so ein allgemeines Problem von Visual Novels, dass den Machern immer so eine Art Editorium fehlt. Also das, was quasi der Verlag immer so bei angehenden Autoren macht, dass die sagen, hier so die Abschnitte können einmal rausgekattet werden, dann ist der Lesefluss viel leichter und viel zugänglicher. Ich denke, das ist doch eine gute Sache, weil der Autor selbst, wenn er alleine freie Hand hat, der versteht nicht, wo genau dann die Schwierigkeiten liegen. Und das merkt man leider auch bei Umineko und wie ich auch bei vielen anderen Visual Novels mittlerweile gesehen habe, doch sehr. Da wird sich manchmal echt zu viel an einer Stelle aufgehalten, die teils echt redundant ist. Und wenn dann eine wichtige kommt, übersieht man sie manchmal sogar. Aber ja, das sind kleinere Meckereien. Ansonsten, ich kann nur sagen, falls das jetzt wirklich irgendjemandes Interesse erweckt hat und man darüber nachdenkt, damit anzufangen, ja, auf Steam ist es regelmäßig im Angebot, da einmal sich informieren, dass man einen vernünftigen Patch bekommt, weil der kann die Spielerfahrung doch immens verbessern. Und wenn man anfängt, dann bitte mindestens bis Episode 3 durchhalten, denn Episode 3 ist für mich somit das perfekte Beispiel, wie mit was für einer Qualität eine Visual Novel daherkommen kann. Das ist wirklich, die hat so einen schönen Flow. Am Ende sitzt man wirklich herzpumpend da, bis einem dieses wirklich hirnzerfickende Finale quasi komplett sprachlos erstmal da lässt und man sich fragt, was passiert denn da eigentlich? Was soll die Antwort eigentlich sein? Ja, ich merke, man kann darüber lange reden, wirklich Stunden füllen. Ich habe auch schon entdeckt, es gibt ganze Umineko-Podcasts, die sich wirklich mit der Interpretation jeder einzelnen Folge befassen. ja, ist ein gutes Ding, wenn das sich mal jemand anschaut, ist meine Arbeit getan. Ansonsten, ja, dann gehe ich jetzt mal zum nächsten Punkt.
Moin, hier ist Norman. Thema Spiele, da habe ich tatsächlich einen Favoriten diesmal im Bereich des Videospiels dieses Jahr. Und zwar Victoria 3. Es ist nicht dieses Jahr erschienen, sondern bereits 2022, aber ich habe es erst dieses Jahr gekauft und auch so richtig spielen können. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt begeistert. Es hat natürlich so das ein oder andere klassische Problem der ganzen Paradox-Spiele. Das heißt, die Übersetzung ist manchmal ein bisschen fragwürdig und überraschend schlecht. Auch ist die KI nicht immer hervorragend, aber es bietet Dinge, auf die ich eigentlich ewig gewartet habe bei Spielen. Es ist ein globales Echtzeitstrategie-Spiel, das endlich mal darin besteht, dass man nicht die Karte anmalt. Oder natürlich kann man das, aber ich finde, das macht nun wirklich nicht den Reiz aus. Und es ist tatsächlich ein Spiel, bei dem man komplett darauf verzichten kann. Stattdessen ermöglicht es tatsächlich mal politisches Spiel. Und zwar finde ich bisher zumindest richtig, richtig gut. Es zeigt so den progressiven Fortschritt einerseits im Sinne der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts vor allem, aber auch mit unterschiedlichem Einschlag dann durch Intellektuelle und durch Kapitalisten. relativ schnell kommt dann auch eine Arbeiterbewegung auf, der Konservatismus ist vorhanden und so weiter und so weiter. Und alles, was man tut, hat irgendwie auch seine Konsequenzen, positiv und negativ. Und während man versucht, seinen Staat zu lenken, und zwar ja durchaus mit Problemen, wenn die Bevölkerung eben nicht das unterstützt, was man selbst für sinnvoll erachtet oder die Linie nicht unterstützt, der man folgen möchte, im Sinne des Konservatismus etwa, kommt es durchaus zu Schwierigkeiten und das finde ich ziemlich gut. Und gleichzeitig muss man trotzdem Markt und Verwaltung koordinieren, des eigenen Landes logischerweise, mit Innen- und Außenhandel. Und gleichzeitig, und das finde ich auch faszinierend, tut die KI tatsächlich sozusagen innerhalb des eigenen Landes Dinge, die Auswirkungen haben. Kapitalisten bauen ihre eigenen Fabriken und verändern dementsprechend die Marktlage. Je nachdem auch, wie die Kapitalisten bzw. die KI es nach Marktlage sinnvoll finden. Und das ist wirklich gut umgesetzt. Und ja, wie gesagt, so ein Spiel habe ich mir echt lange gewünscht. Ich genieße die Komplexität dieses Spiels wirklich. Und insbesondere im Vergleich mit anderen Spielen macht das Spiel, finde ich, aus, dass man nicht alles kontrollieren kann. Denn es hat mich eigentlich ausnahmslos in jedem Spiel geärgert, dass man als der Staat sozusagen immer alles kontrollieren konnte oder kann und auch alles tun kann. Sei es jetzt irgendwie wie SimCity oder City Skylines. Man kann alles abreißen und wieder aufbauen, wie man lustig ist. Es hat keine negativen Konsequenzen, wenn man Leuten ihre Wohnhäuser wegnimmt. In allen möglichen Aufbauspielen hat man immer die komplette Kontrolle über die Wirtschaft und über jedes Gebäude. Und das habe ich immer als unlogisch betrachtet und das hat mich immer genervt. Und hier in Victoria ist es eben nicht so. Daher mein Favorit für dieses Jahr 2023 im Bereich Spiele, Victoria 3. Spielt es, es lohnt sich. Bis dann.
Spiel oder Spiele. Ja, ich zocke halt nicht so viel, also kann ich nur sagen, zockt Vampire Survivors auf dem Smartphone. Ist unglaublich süchtig, macht unglaublich viel Spaß. Banger Soundtrack. Ist quasi so eine Art Castlevania, plus ihr müsst halt versuchen, 30 Minuten lang zu überleben und die ganzen Mobs an Gegner zu töten. Könnt dann immer wieder aufleveln, aufleveln, aufleveln und gegen neue Gegenstände zu bekommen, neue Figuren, neue Orte. Fantastisch.
So, willst du jetzt lieber irgendwie Spiele, Serien, Filme, Schauspieler, Regisseure, Musik? Was darf sein?
Ja, ich weiß nicht, wollen wir lieber Filme und Serien machen und dann andere dann hinten dranhängen oder möchtest du ein kürzeres Segment machen, weil ich glaube, Musik könnte ich noch was sagen, Videospiele könnte ich ein bisschen was sagen, relativ wenig, also wie wirst du das
machen?
Lass
uns doch erstmal schnell Musik und Videospiele wegmachen.
Ja. Dann.
Eine Spiele hatte ich nämlich auch gar nichts zu sagen, weil ich dieses Jahr einfach nichts gespielt habe.
Ja, ich auch wenig, aber also. Also könnte man relativ schnell abhaken, dann macht man Spiele, ne?
Ja.
Ja, Spiele. Ich spiele gerade das Resident Evil 4 Remake, was sonst? Ja, wie zu erwarten, große Klasse, macht halt einfach, ist es halt der Weg des geringsten Widerstands, um irgendwie Spaß mit dem Spiel zu haben, selbst wenn man gerade nicht irgendwie auf Videospiele steht, weil es ja eben kein großes Konzept mit sich bringt. Das ist Eye Candy. Also meine Liebste schaut dann immer wieder gern zu und sagt so, irgendwie ist es total der Wahnsinn, wie viel Settings und wie viel schöne Sachen man irgendwie in dieses Spiel reinpacken kann, weil es ist ja wirklich so, als würdest du dich durch so einen Freizeitpark bewegen. Also die Reichhaltigkeit an Settings, die dir da über den Weg laufen, von irgendwelchen spanischen Dörfern zu Burgen, Laboren, fehlt nur noch irgendwie so ein Winter Wonderland, durch das man dann irgendwie geht oder so. Also es ist halt wirklich so ein absolutes einfach nur
absolutes
Candy in Sachen Settings vor allem. Und ist natürlich total verbessert worden. Macht Spaß. Man will ja fast schon, obwohl ich mich ja dagegen wehre, zum Waffenfetischisten werden, weil auf der PS5 ist es irgendwie so, dass jede Waffe, die man benutzt, auch noch so ein anderes Feedback irgendwie hat, wenn du sie abfeuerst. Also hinten mit dieser Trigger-Taste, dass du da so einen richtig dann so einen heftigen Rückstoß irgendwie verspürst, wenn du so eine Shotgun abschießt. Und du hörst ja dann auch über diesen Speaker im Controller auch immer die Geräusche von den quasi diese metallenen Geräusche, wenn du die Waffe bewegst und du nachlädst und so weiter. Also das ist schon ziemlich pervers gemacht. Also ich glaube, da kommen so die ganzen amerikanischen Republikaner kommen da, glaube ich, ganz schön auf ihre Kosten. Aber es ist dann doch nicht, reicht dann doch nicht dafür, dass ich sage, ich finde auf einmal Waffen gut oder so. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Mhm.
Ja, sehr gut. Ich kenne nur das Originalspiel, aber ich nehme an, das Neue wird deutlich besser sein noch und damit ist es ein sehr, sehr gutes Spiel, nehme ich.
Ja, und anderes kann ich noch empfehlen. Nämlich, das sage ich jetzt so wie aus der Pistole geschossen und dann fällt mir der Titel nicht ein. World of Horror heißt es. Das ist ein Indie-Spiel, im Stile von einem Pen-and-Paper-Horror-Spiel, das über ganz rudimentäre Menüs funktioniert und Artwork im Stile von Junji Ito hat. Und das sind dann quasi so roguelike kleinere Episoden, die du spielen musst, um einen Ort quasi von einem Fluch zu befreien. Und je nachdem, welche Handlungen du machst, steigt eben kontinuierlich so eine Art Doom-Meter. Auch bei so kleineren Sachen, wie dass du zum Beispiel bei dem Shiba Inu Kiosk, das ja in Wirklichkeit gibt oder gab, ich weiß es nicht mehr, dir dann irgendwie Waffen kaufen kannst und irgendwelche Heilmittel und dann heißt es auf einmal, ja, du hast jetzt so lange gebraucht an diesem Kiosk, jetzt geht der Doom-Meter mal um 5% hoch und du hast dann aber noch quasi, musst dann in der restlichen Zeit schaffen, das Quest zu beenden, ohne dass der Doom-Meter aufs Maximum krabbelt und das Artwork ist halt auch wieder sehr schön herrlich. Aber man ist am Anfang sehr überfordert, weil es eben, du musst dich durch richtig viele Menüs durchwühlen, um zu checken, wie das Spiel überhaupt richtig funktioniert. Das ist aber scheinbar auch Absicht, dass du ein bisschen diesen Überforderungsaspekt auch spüren sollst, während du es spielst, bis du dann mal richtig reinkommst und dann merkst du, ah ja, okay, jetzt macht das Ganze ja richtig Spaß. Ja.
Das
ist richtig gut und spaßig, kostet nicht viel. Und du hast da zig verschiedene Charaktere, die du spielen kannst und erinnert mich dann von der Struktur her, wie es so ineinander greift, storytechnisch auch ein bisschen an die alte Reihe Siren. Wie diese Siren-Horror-Spiele. Ja, ja. Also gar nicht von der Mechanik, das ist natürlich ganz anders, aber da war es auch so, dass du quasi so eine Timeline hast und ganz viele verschiedene Figuren und sich dann du dann quasi so zwischen den Figuren und den Zeiten nach vorne und rückwärts springst.
Okay.
Cool. Genau.
Ja, klingt doch ganz gut.
Ja, das ist auch gut.
Spiel Zelda to OTK.
Ne? Gut. Nächste Kategorie.
Ich muss immer noch aufs Klo. Also
dann machen wir noch eine kurze Pinkelpause.
Okay.
Ich muss nämlich auch.
Ich muss auch noch Kuchen holen.
Und gib mir auch Kuchen.
Na gut.
Bis gleich. So.
Bist du zurück von deinem Kackort?
Tatsächlich. Oh, hier wird es langsam ganz schön kalt.
Ja, ist schon ordentlich spät bei dir, oder?
Ist jetzt 12.20 Uhr. Und da ich jetzt auch die ganze Zeit die Heizung aus habe, weil die zu laut ist, wird es hier langsam etwas frisch. Sowas wie Isolierung gibt's ja hier nicht.
Na? Ah, ja.
Das heißt, im Winter ist es drin fast so kalt wie draußen. Wenn du nicht heizt.
Richtig geil. Und dementsprechend hoch sind wahrscheinlich auch die Heizkosten.
Ja, oder du stapelst halt 12 Decken auf dich. Na?
Ja gut, im Liegen wird das irgendwie vor funktionieren, allem, aber im Sitzen, wie willst du das dann machen?
Ja, so auf dem Sofa. Das geht schon, ne? Ja. Nee, ich habe ja zwei Möglichkeiten zu heizen. Das eine ist die Klimaanlage, was natürlich eine scheiß Idee ist, weil es auch Energie frisst wie Sau. Und ansonsten habe ich noch so einen kleinen Ofen. Und wenn ich dann hier auf meinem Sofa sitze, dann schiebe ich den Ofen so halb unter die Decke, dass der da rein bläst. Und dann wird das da schön warm. Ein bisschen wie so ein Kotatsu. Weißt du, was ein Kotatsu ist?
Ne.
Ein beheizter Tisch.
Es gibt beheizte Tische.
Ja, die haben hier überall so Tische. Da ist dann quasi so eine dicke Decke dran, dass die halt bis zum Boden reicht, dass da auch ja keine Luft irgendwie verloren geht. Und unten drunter ist ein kleiner Ofen.
Oh, interessant.
Ne? Und dann steckst du da deine Latschen drunter. Und dann ist das schön warm.
Oh Gott, das heißt irgendwas mit O, O, Q, O, K, Fu oder so.
Was habe ich gerade gesagt? Kotatsu.
Sag ich doch mit O.
Ja.
Ich habe Kuchen.
Sehr gut, ja. Sehr gut. Ich nicht. Wo ist mein Kuchen?
Ich habe noch ein halbes Stück Käsekuchen. Und ein
das
Stück.
Das würde ich nehmen, ja. Mhm.
Und ein Stück so Beeren, Vanillecreme und Teig.
Auch geil.
Der Mann konnte sich heute nicht zurückhalten beim Bäcker.
Ja, ich habe ja auch noch kein Abendbrot gegessen.
Stimmt, bei dir ist jetzt auch schon Nacht.
Ja, jetzt ist gleich 12:30.
Ist ja noch human.
Aber ja, wir machen das jetzt noch fertig, dann esse ich was und gehe ich zum Sport.
Ja, jeder wie er möchte, ne?
Ja.
Gute Zeit für Sport.
Game, neu, plot, game.
So, game good. Games are good. I just found this out recently. No, I didn't. Basically, we're going to be talking a lot in the upcoming weeks about games that came out in 2023.
Yes.
So I kind of wanted to go outside of the box a little bit and not talk about a game that came out
in
2023.
I'll just color cross that very quickly and pitch our own 2023 game of the year. We have a server in which we chat to all our closest friends, including one of the podcast hosts here, Don, and we're doing a Among Us Game of the Year 2023. Stream at some point, which is essentially going to be a podcast format with a lot of the people who hang out in our server there discussing their favorite games of the year. It should be a good time and it should get very argumentative. So if you're interested, just stop by www.twitch.tv/DrShaggyDD, hit a subscribe, and you'll see us live on the 30th of December, I think we're planned for. So anyway, sorry, you just mentioned it. Mm-hmm. I don't know when people really wonder, like, what do you mean we're going to be talking about it?
No, that's no problem. I played a lot of games that I really enjoyed this year that didn't come out in 2023, so yes. I wanted to give a shout out to those. So I would say the best and my favorite game that I played this year, I just have to keep it simple, it was freaking Super Metroid.
Oh,
because
man, I
hadn't
agree, yeah.
played Super Metroid until this year, and what an absolutely phenomenal game.
Banger.
I was blown away with how good it was. Like, it aged like fine wine. I had such an amazing time with it. For some reason, I hadn't really, even though I've seen so many like speedruns and things, I hadn't been quote-unquote spoiled on some things, and I had pretty much a fresh experience with it. And even though I've played a bunch of Metroidvania games, just playing this, I was like, this is a banger. This is absolutely phenomenal. Just put a smile on my face the entire time I was playing it. I just absolutely loved my time with it. I didn't have to give it up for Super Metroid.
Yeah, so it's funny you say that, because I played Super Metroid as well for the first time this year. Like, we played it completely unprompted and unconnected to each other. Like, I had a spare week or two, I think, before Tears of the Kingdom came out. And it's like, it's one of those things, like, the same way I went to Twin Peaks. It's like, okay, here's this influential game. Am I in the mood to play this right now? Because I've bounced off it a few times in the past, maybe played like the first like area or so. And I was like, yeah, I'll give it a go. And it's not only that this kind of like catapult the Metroidvania, if you want to call it that, genre, and they like, you know, relevance, it is still one of the best examples of a Metroidvania.
Absolutely,
it's incredible. It's such a good game, and as you say, aged like fine wine. It is. If you haven't played Super Metroid, and you like the Metroidvania genre, or even like the Dark Souls, because they kind of have the element of Metroidvania, you do yourself a favor and play some Super Metroid. That's a good game, and the atmosphere and the vibes are just peak. Good-ass game.
Definitely. What about yours, Doc?
Well, my favorite game would be more like a series of game, if I'm allowed to stretch the rules slightly here, because I would say it's like the Remedyverse, but like those games are including Alan Wake, Control, and Alan Wake 2. Now, like, I saw Alan Wake 2 get advertised as something that was going to happen this year, and a month before it came out, I had already played a little bit of Control completely separately a couple of years ago and thought it was pretty good, but I'd never played Alan Wake 1, and I thought, right, well, let's see what this is all about. I'm probably not going to get this at launch, Alan Wake 2 that is, but I'll see what the Remedyverse deal is. I played Alan Wake 1 and absolutely loved it. The game is super flawed. But there's no game really doing that kind of, like, as I know now to be a very Twin Peaks-y vibe, but also, like, I'm a big Stephen King fan. I've read a lot of Stephen King novels and watched a lot of the movie adaptations of his work and all. And it's so unique for that. There's no games doing that. And for the time, the direction and the cutscenes and everything, it was so good. It actually felt like that older era of games where a cutscene would be a reward for getting through, like, a piece of gameplay. And in Alan Wake, it really has to be, because the gameplay's not good. But I was still hooked the entire time. I was hooked on the mystery and the presentation, and they were absolutely knocking out of the park. And I was like, who the hell are the studio? Because I never played Max Payne. I never played any of Remedy's previous works. I was just like absolutely blown away by the mastery on show here. So like right away I went, okay, now I got to play Control with this renewed appreciation. And I knew there was a DLC in Control that links back to Alan Wake. And Control is also an absolute banger of a video game. The gameplay is a lot better. But the amount of writing, there's so many documents in that game, and all of them are worth reading. I've never seen anything like that. Hundreds and hundreds and hundreds of pages of like original dialogue that goes from funny to scary, you know, the whole gamut. And this is when I started realizing, okay, who is the writer behind these games? And it's Sam Lake. He's a director, creative designer, and a writer at Remedy Games. And it's not just him, he always has co-writers and stuff, but like his general mastery over his world and how it connects together and how to get the funny sides of it out and how to get the serious sides out of it, it's so well done. It's never forced, it's always supernatural, and literally supernatural. So like at that point I was just like, right, I need to beat this game in 2 weeks now before Alan Wake 2 comes out. And what happens when Alan Wake 2 comes out? Like, as I was saying earlier, we're doing a game of the year discussion about our favorite games in the year in 2023. And I had several games I was thinking, right, this is going to be hard to choose between. And it would have been probably like Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake, and there's a third one I'm forgetting here, Baldur's Gate 3. Because they're all absolutely amazing games, defining of the genre, super high quality that hit on all metrics. But after I played Alan Wake 2, it was like, I've got a new game of the year, and that's Alan Wake 2. And it was actually an easy choice, which was the most surprising bit to me.
Yeah.
So yeah, I have to say Remedyverse, absolutely. And it has to be the entire Remedyverse to say, like, the experience of playing them all back to back is unmatched. If you're interested in getting into them, you can start it on Lake 2 and you will follow, but please, please listen to me. If you're interested in playing them, play all the games because you're going to have a blast and it rewards you for doing that. The last time I could think of how I felt that way was when I played Metal Gear Solid and you're waiting to see what the next thread of the plot in Metal Gear Solid was. That is that now. It's the new Silent Hill. It's the new MGS. Check it out. It's amazing.
So here you have the sneak preview of the 2023 Game of the Year discussion.
Yeah, except I'm going to be a lot more argument because that's just my opinion right now. I'm going to have to convince you guys that that's true. So
I'll be an agent of chaos.
Oh yeah, I expect that's why I organized it in the first place. I expect everyone to be agents of chaos in their own way. So right, we're done with game now.
Ja, Spiel 2023. Ja, das war, ja, in diesem Jahr ging es bei mir mit Spielen halt richtig, richtig, richtig ab. Also, ich habe jetzt, Stand 6. Dezember wollte ich schon sagen, Stand 9. Dezember, oh Gott, wie viele Spiele habe ich denn beendet? 114? Warte. 117 Spiele. Ja. Kommt davon, wenn man seinen Abschluss macht und danach Freizeit hat und dann auf Jobsuche sich befindet, ne? Aber die Zeiten, nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Zeiten jetzt vorbei sind, aber ich habe jetzt etwas weniger Zeit. Aber Michael kennt das ja, wie ich das immer wieder auf Twitter schreibe, Mann, ich habe keine Zeit zu spielen. Und am nächsten Tag, jo, ich habe 3 Spiele beendet, weil ich bei 3 Spielen einfach irgendwie bei 90%, die schon zu 90% beendet habe or some shit. Aber anyway, ja, ich muss mal gerade gucken, wo ist ein Game of the Year 2023 genau? Also das Spieljahr 2023 war echt stark, absolut, keine Frage. Was Releases angeht, absolut. Aber was gesagt werden muss, es ist einer der schlimmsten Jahre vermutlich in der Spieleindustrie gewesen, was Layoffs angeht, dreckige Geschäftspraktiken und Entwicklern, die entlassen wurden und Spielestudios, die geschlossen wurden oder schließen mussten. Unter anderem Daedalic, die ja mit Gollum ja einen kompletten Reinfall erzeugt haben, unter anderem durch das Management. Da gibt's auch eine sehr interessante Berichterstattung von Game 2. Empfehle ich tatsächlich recht selten Game 2, aber in dem Falle haben sie echt grandiose Arbeit geleistet, was die Aufdeckung angeht, was genau bei Gollum schiefgelaufen ist, beziehungsweise wie die Praktiken bei der Entwicklung von Gollum waren. Und solche Berichterstattungen geben mir immer wieder so dieses Gefühl, so ja, also ich ekel mich so langsam davor, wenn Leute sagen, ja, die Entwickler sind faul und wissen nicht, wie man gute Spiele programmiert und bla bla bla. Das ist halt so eine beschissene Narrative, weil du in solchen Studios Talente drin hast, in so vielen Bereichen, sei es im Grafikdesign, sei es im generell im Spieledesign, in der Programmierung selbst, im technischen Bereich. Du hast da so viele Menschen, die zusammenkommen, die sich in so riesigen Teams oder in kleineren oder größeren Teams sich versammeln und da als Reviewer möchte gern Videospiel-Essayist irgendwie zu sagen, ja, die sind super faul, die haben keine Ahnung, wie man gute Spiele macht, also fuck off. Ganz ehrlich, bei solchen Management-Entscheidungen, die getroffen werden und teilweise auch echt beschissenen Praktiken in der Industrie, unmöglich, also da ist es echt der Grenze, also da kriege ich das Kotzen, wenn Leute da anfangen, die Entwickler da reinzuziehen und da ihnen Ideen zu Schuld, denen die Schuld zu geben, warum ein Spiel scheiße ist. Aber ja, warte mal, ich nehme noch einen Schluck. Also sonst zerfasere ich mir noch den Mund, ey. Ja, wir lieben ja auch Embracer. Wie sie 5 Milliarden Studios aufgekauft haben und einen nach dem anderen schließen. Rest in peace, Free Radical. Oh Gott, ey. Furchtbares Jahr gewesen, deswegen. Es hat mich so angekotzt, als ich erfahren habe, dass bei den Game of the Year Awards einfach nichts dergleichen erwähnt wurde, über die ganzen Layoffs und irgendwie über die ganzen Entwickler, die jetzt arbeitslos wurden wegen der ganzen Kacke. Und ja, das ist es ist einfach ekelhaft. Es ist so brutal ekelhaft. Ich verstehe das nicht, was das alles soll. Scheiß Kapitalismus, wie auch immer. Aber was gesagt werden muss, ja, bei mir war das Spielejahr 2023 echt sehr stark. Ich habe einige Titel spielen können. Ich habe bei den Game of the Year Entscheidungen, also unter Backlogged kann man noch eigene Game of the Year Entscheidungen treffen. Einzige Kondition ist halt eben, dass das Spiel in diesem Jahr erschienen sein sollte. Für mich war im Best Gameplay unter anderem Pizza Tower oder sag mal Pizza oder ja doch Pizza, genau Pizza. Ich denke immer an die englische Aussprache Pizza, aber Pizza ist eigentlich auch gut. Ja, Pizza Tower, genau. Super Spiel, habe ich leider noch nicht durchgespielt, aber es hat mir echt mega Spaß gemacht und Mann, war ich wütend, als bekannt wurde, dass der Death von Pizza Tower nicht den Preis für den besten Indie-Debüt bekommen hat. Das ist, mein Gott, das Spiel hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist einfach fantastisch, ey. Beste Narrative war dann für mich dann Ghost Trick, Phantom Detective. War ja damals ja ein Nintendo DS-Spiel, Mystery-Puzzle-Game von Capcom, wo man quasi als Geist Objekte und Körper einnehmen muss und Rätsel lösen muss. Super Spiel, hat mir auch mehr super gefallen. Hat auch sehr coole Musik. Allerdings habe ich das auch noch nicht beendet. Und es ist ein bisschen doof, weil ich die Spiele von 2023, die ich hier aufzähle bei GOTY, alle noch nicht durchgespielt habe, außer ein, aber trotzdem die da nominieren würde für Game of the Year, so dass ich da schon einen guten Eindruck davon habe. Best Art Direction für mich Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush war ja generell einer der krassesten Shadow Drops, die ich jemals mitgekriegt habe. So, hey, hier, oh, wir kündigen das an und es ist instantly schon verfügbar. Geil. Ihr könnt sofort spielen. Let's go. Von Tango? Tango Gameworks muss das sein, ne? Warte mal, lass mich mal sehen. Tango Gameworks, genau. Unter Bethesda. Echt super cooles Spiel. Character-Action-Game mit Rhythmus-Elementen. Quasi, du hast da auch noch ein Rhythmus-Game noch dazu. Die du im Kampf und bei der Bewegung auch einsetzen musst. Super cool. Auch von der Art Direction echt super gezeichnete Figuren. Die Katze ist verdammt süß. Und das gewinnt für mich mein Herz. Best Soundtrack aber hat für mich The Slayer's X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer, auch ein Indie-Spiel von, lass mich mal nachgucken, von No More Robots, die auch vorher Dings gemacht haben. Achso, nee, ist ein Videogame-Publisher. Aber die haben auch Hypnospace Outlaw gemacht und Hypnospace Outlaw, beziehungsweise Slayer's X ist ein Spin-off von Hypnospace Outlaw. Über den edgy Teenager Zane mit den ganzen New Metal edgy teeny Look Bullshit und auch New Metal Soundtrack, alles was so an pubertärem Scheiß im Spiel vorkommt, kommt vor. quasi, und das Spiel fühlt sich halt wirklich so an, als ob ein 13-Jähriger das entwickelt hätte. Nicht unbedingt wegen der Qualität des Spiels, das definitiv nicht. Das Spiel ist ein super Ego-Shooter, aber also super Retro-Ego-Shooter, aber generell von der Ästhetik und welche Gegner da auftauchen und welche Plätze und was Zane so für One-Liner droppt, so wirkt alles sehr pubertär. Beim besten Multiplayer, ja, ich spiele eigentlich kaum Multiplayer-Spiele außer Counter-Strike 2 hin und wieder. Einige sagen, das wurde jetzt ruiniert. I don't know. Ich habe seit Jahren Counter-Strike Global Offensive nicht gespielt. Als es dann so Counter-Strike 2 umgeswitcht ist, habe ich dann wieder gespielt und eigentlich habe ich da so meinen Spaß daran. Ich habe nur gemerkt, dass einige Waffen sich jetzt etwas anders verhalten, weil irgendwie, dass die stärkeren Rückstoß haben, weniger Schaden machen, whatever. Da ist alles dabei. Und genau. Genau, das wären die GOTY-Picks gewesen. Allerdings so an Spielen, was ich beendet habe. Ich glaube, also ich habe jetzt auch einige Spiele, die ich 2023 auch beendet habe. Das waren unter anderem im SpongeBob The Cosmic Shake, was dieses Jahr rauskam. WWE 2K23, genau, Slayer's X, AEW Fight Forever und RoboCop Rogue City. Und es klingt komisch, wenn ich sage, am meisten Spaß hatte ich unter anderem mit RoboCop Rogue City. Ich habe vollkommen vergessen, beim Game of the Year natürlich mein Game of the Year overall zu staten, ist natürlich das Resident Evil 4 Remake. Das ist super, aber ich habe es leider noch nicht durch. Dafür habe ich aber RoboCop Rogue City durch. Yay! Yeah. Ich hatte so meine Befürchtung, dass das nicht diesen satirischen Aspekt der Filme treffen wird, vor allem des Verhoeven-Films. Aber meine Sorge war unberechtigt und es ist ein wunderbares Double-A-Spiel über RoboCop. Das Schießen macht Spaß. Es ist alles eine Gewaltfantasie hoch 10. Aber definitiv auch also ich weiß nicht, wenn da Leute jetzt kommen und sagen, das ist Propaganda, also nein, definitiv nicht. Ja, also da ist schon sehr viel auch Witziges dabei, Komisches. Man hat auch mit RoboCop die Möglichkeit, eben mit Leuten zu sprechen und sehr, sehr witzige Antworten zu geben, die teilweise halt nur in mehr Stress enden. Ansonsten, ja. Es war echt ein super Game. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ich schau mal, ob ich dann irgendwann mal da alle Achievements mache, weil das wirklich so ein Spiel ist, wo du innerhalb von 10 Stunden eigentlich alle Achievements erreichen kannst und quasi das wirklich platinieren kannst oder die 1000 Gamerscore holen kannst auf Xbox. Da ist alles dabei. Also von daher. Wie konnte ich das Dead Space Remake vergessen? Bin ich dumm? Ja, Dead Space Remake, was ich erst mitten in meiner Bachelorarbeit angefangen habe und dann erst danach beendet habe, aber auch wunderbares Remake. Also wir hatten dieses Jahr echt mit Dead Space und Resident Evil 4 auch zwei echt wunderbare Remakes erhalten. Und ich bin echt begeistert vom Dead Space Remake. Es war echt super. Es war natürlich erst wurde halt in erster Hinsicht denkt man sich so, ja, ein Remake von einem Spiel aus 2008. Ich weiß ja nicht, aber es sind auch wieder 15 Jahre her. Und dann passiert nicht sowas wie beim Last of Us 2 Remastered, aber naja, wo irgendwie ein Spiel, was nach drei Wochen wieder geremaked werden sollte, aber wie dem auch sei. Dead Space Remake hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Habe ich vollkommen vergessen, dass ich es auch durchgespielt habe. Es gab noch ein cooles Indie-Preview von Lake Haven, Chrysalis. Da sind natürlich die Vorbilder bekannt, also das ist hauptsächlich halt ein Indie-Spiel angelehnt an Silent Hill, Ein bisschen hat man auch Twin Peaks und auch vielleicht auch ein bisschen X-Files, also alles miteinander gemischt. Und da bin ich auch echt sehr gespannt und hoffe, dass da sehr bald auch eine volle Version des Spiels rauskommt, weil zwar, ja klar, es ist halt sehr Silent Hill-mäßig, eben auch mit den Puzzles und so weiter und so fort, aber sehr einfache Puzzles tatsächlich. Aber das ist alles sehr, sehr gut gemacht und es fängt auch diese Atmosphäre wunderbar ein, weil viele Spiele in Unity, die versuchen, diese Retro-Ästhetik einzufangen, sehen mir zu sauber aus. Also da merkt man schon so, ja, es versucht, wie ein altes Spiel auszusehen, aber es sieht dann teilweise einfach zu sauber aus. Ansonsten muss ich gerade mal nachdenken, was war denn mein Lieblingsspiel, was ich jetzt nachgeholt habe? Muss ich gerade mal nachgucken. Users Rating. Okay, das habe ich alles replayed. Aber ja, tatsächlich muss ich mal kurz schauen. Ja, also zwei Spiele, die ich echt zum ersten Mal also zwei ältere Spiele, die ich zum ersten Mal beendet habe, waren eben Naruto The Broken Bond, was Xbox 360 exklusiv war. Ich hatte damals keinen Xbox 360. Wunderbares Naruto-Spiel, tatsächlich von Ubisoft gemacht, interessanterweise, nicht von einem japanischen Studio, aber es fängt diese Atmosphäre der Anime-Serie super ein und ist halt so ein Open World, hat so eine schöne offene Welt, man kann überall hin als Ninja da durchspringen durch die ganzen Wälder und das macht super Spaß. Das Kampfsystem ist auch cool, da muss man eben diese ganzen Kombos lernen, auch die Jutsus dann mit den Schultertasten initiieren und mit den Sticks, mit den Analog-Sticks dann eben die richtigen Bewegungen machen, damit man die richtigen Jutsu macht. Also es hat auch den Aspekt fand ich echt super cool, da man sich echt so ein bisschen konzentrieren muss und nicht einfach nur, keine Ahnung, zwei Tasten drückt und die automatischen Jutsu erzeugt wird. Was ich auch endlich mal nachgeholt habe, war Rayman 2 in seiner Originalfassung. Naja, nicht ganz Originalfassung, ich habe die PC-Version gespielt, aber es ist inhaltsmäßig identisch mit der N64-Version, weil ich habe davor nur die PS1-Version gespielt, die komplett gebotcht war und wo ungefähr 40% des Spiels fehlen und dann danach mit Rayman Revolution dann das Remake von Rayman 2 gespielt für die PS2, was an sich gut ist, aber auch seltsame Entscheidungen getroffen hat. Unter anderem halt auch mit diesem offenen Map quasi, dass man da überall, dass quasi die ganzen Welten miteinander verbunden sind und teilweise die Reihenfolge der Levels geändert wurden, was in meinen Augen nicht immer wirklich Sinn ergab. Weil so wie Rayman 2, also das Original, aufgebaut war, also war es eigentlich am besten gedacht und die haben sich da auch schon Gedanken gemacht wegen der Spannungskurve und so weiter und dass das auch wirklich wie sich wie eine große Reise anfühlt durch diese mystische Welt von Rayman 2, die immer noch so unglaublich düster ist. Also das hat mich echt fasziniert, diese Welt von Rayman 2, die fast alles, was Rayman 1 etabliert hat, einfach über Bord geworfen hat.
Aber wo wir gerade schon bei Pinkelpausen-Kategorien sind, ich würde dann ganz gerne über Videospiele reden, wenn das okay ist. Denn Michael, korrigiere mich, ich glaube, ich habe dieses Jahr nichts gespielt,
was?
Oder?
Was soll ich das denn wissen? Ich glaube aber nicht. Ja,
du kriegst das doch normal mit, wenn ich ein Spiel kaufe zumindest.
Ich glaube, du hast nichts gespielt, ja.
Ne? Also insofern ist dann, glaube ich, das Einzige, was ich tatsächlich länger als irgendwie mal eine halbe Stunde gespielt habe, Shining Force 3, um zu testen, wie so die Saturn-Emulatoren jetzt laufen. Die laufen ziemlich gut und das ist ein tolles Spiel und das werde ich auch noch weiterspielen müssen. Aber ja, viel mehr habe ich dann nicht gemacht und Shining Force ist ja großes Leid ja seit eh und je, zumindest Teil 3, denn der ist ja nur in Japan erschienen, beziehungsweise sind ja eigentlich drei Spiele und eins davon ist in Deutschland erschienen. Ja, und das erste ist ja in Deutschland erschienen, aber das wurde auch ein bisschen abgehört, dass es so für sich alleine ein bisschen mehr Sinn ergibt. Und ich will, seit das raus ist, oder das kam halt für den Saturn schon ewig her, will ich das eigentlich mal nachholen und dann werde ich das jetzt irgendwann mal in Angriff nehmen. Aber das ist tatsächlich das Einzige, was ich irgendwie dieses Jahr gespielt habe. Und das ist irgendwie erschreckend und traurig. Aber muss ich irgendwann mal wieder zurückkommen zu den Videospielen. Und in diesem Sinne, macht ihr mal, ich komme bald wieder.
Tschüss. Perfekt.
Ja.
Wer möchte anfangen?
Okay.
Ich finde, Nenad fängt an. Ja. Doch, Nenad.
Fange ich an. Für mich ist das Spiel des Jahres kein aktuelles Spiel, weil es vor, ich glaube, 2 Jahren herausgekommen ist. Aber das, mit dem ich dieses Jahr schon am meisten Spaß hatte. Es gab 2, mit denen ich viel Spaß hatte, aber es sind auch die 2, die ich dieses Jahr eigentlich nur gespielt habe. Mhm. Bei mir ist es nämlich Lost Judgment. Also Lost...
Ah, okay. Ich hatte gerade schon so Befürchtungen, aber das ist gut. Okay, egal.
Lost Judgment ist bei mir... Ich sage es ganz ehrlich, es tut mir leid, liebe Lisa, aber mit der Yakuza-Reihe vor Like a Dragon habe ich ein paar kleine Probleme. Und mit dem neuen Kampfsystem...
Du musst dich bei mir nicht entschuldigen.
Doch, ich habe schon das Gefühl.
Okay, ja.
Bitte akzeptiere meine Entschuldigung, sonst fühle ich mich schlecht.
Es ist voll alles okay.
Und seitdem es mit Like a Dragon einfach in die rundenbasierten Kämpfe geht, habe ich da auch mehr Spaß dran. Und ich hätte auch Like a Dragon nennen können, weil ich da auch sehr, sehr viel Zeit hinein investiert habe und noch immer nicht fertig bin und noch immer sehr, sehr viel Spaß habe. Aber Lost Judgment ist so der perfekte Mix aus Kampfsystem, Mid-Story, unheimlich starke Story, meiner Meinung nach, mit Nebenmissionen, mit Abwechslung, die es in der Spielmechanik gibt. Und es ist, also die PS5-Variante sieht doch wirklich unheimlich gut aus. Und obwohl Infinite Wealth jetzt Anfang des Jahres herauskommt, frage ich mich die ganze Zeit, wann kommt endlich ein neues Judgment-Spiel? Weil ich möchte irgendwie mehr Zeit mit Yagami verbringen, als ich es mit Ichiban
Alter, möchte. Jetzt muss ich bei mir entschuldigen, Nenad.
es tut mir leid. Also ich find diese Detective-Anwaltsrichtung einfach unheimlich spannend. Und die gibt für mich persönlich auch sehr, sehr viel her, weil es seriösere, ernsthaftere Geschichte immer erzählen kann, als diese Codex-Ehre und auch sich ein bisschen lustig machen über die ganzen Mafia-Yakuza-Tropes, die eben in der Hauptreihe besprochen werden. Und ich meine, Ichiban ist ein netter Charakter, aber auch ein bisschen dümmlich. Und das wird so ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen, weißt du? Und Yagami ist einfach nur der straight-up coole Motherfucker, der aber auch brillant in seinen Ideen ist und der weiß, wie man die Cases, die er hat, lösen muss. Und wie gesagt, also die Story von Lost Judgment, ich bin mehr als nur einmal mit offenem Mund dagestanden und dachte mir, holy fucking shit, das können sie jetzt nicht so machen, das können sie jetzt nicht so erzählen, das ist viel zu brutal, viel zu hart, das wird mich viel zu sehr emotional mitnehmen. Und Hand aufs Herz, ich kann mich nicht erinnern, wann mich eine Videospielstory so sehr mitgenommen hat wie bei Lost Judgment.
Ich hätte bei Lost Judgment noch eine Frage, weil ich habe Anfang des Jahres Judgment gespielt und mir ist irgendwann dieses ganze Beschatten und so richtig auf den Eimer gegangen.
Hast du deutlich weniger im zweiten Teil. Deutlich weniger.
Ein Glück. Haben sie da nochmal irgendwie spielmechanisch nochmal so irgendwie was mehr rausgeholt, was so Detektivarbeit also, sozusagen betrifft?
Ich hab mit Judgment erst angefangen. Also Du arbeitest sehr viel mit Drohnen, auf jeden Fall, vor allem in den Nebenmissionen. Du hast einen Hund, der aber eigentlich auch nur in den, also von den wirklich wichtigen Sachen, die du benötigst, hast du eigentlich nur den dieses Richtmikrofon und eigentlich in 2-3 Missionen die Drohne, mit der du halt irgendwo hinfliegst und Fotos machen kannst.
Okay.
Ansonsten ist es wirklich nicht viel. Auch dieses ganze jemanden hinterherlaufen, beschatten, all solche Sachen.
Ach ja.
Hast du in einer Tutorial-Mission, aber die hast du auch nur deswegen, weil die dann in den Nebenmissionen zu tragen kommen, teilweise.
Okay.
Was du ein paar Mal hast, ist dieses den Leuten hinterherlaufen, aber die laufen alle nur im Kreis und da musst du so Quicktime-Event-mäßig einfach nur hindrücken, was jetzt gerade vorgegeben wird.
Ja.
Aber du kannst wirklich sehen, das ist einfach nur ein Parcours, den sie immer und immer wieder wiederholen und irgendwann holst du die Person einfach ein.
Ja, gut, okay.
Aber das Kampfsystem ist noch einmal eine Stufe über der Haupt-Yakuza-Reihe bis 6, würde ich sagen.
Okay. Mhm. Ja, steht irgendwann mal auf der Liste, aber ist Yakuza Ishin rausgekommen und The Man who Erased His Name. Und ich hänge jetzt gerade so halb in Ishin drin. Das spiele ich immer mal, wenn ich ein bisschen Lust auf Kloppe habe. Ich spiele ja eh immer 1000 Spiele parallel. Und ja, ich merke, dass ich so ein bisschen satt werde von der Reihe und habe auch das Gefühl, dass es im Moment sau viel davon gibt. Und ja, ich habe das Gefühl, ich muss es für mich ein bisschen besser einteilen, damit ich da nicht runterfalle irgendwie von meinem Fantum sozusagen.
Oh. Ja, verstehe ich. Aber wie gesagt, die Story macht es aus und die Figurenzeichnung macht es aus. Da ist also die Judgment-Reihe geht da dafür, dass es eigentlich ein Side-Project war, in eine komplett andere Richtung. Story-wise und Character-wise. Und das merkt man einfach auch.
Ja. Schön.
Ich hätte noch so ein paar Spiele, auf die ich mich freue, aber eher, weil ich habe sie gekauft und habe sie noch nicht fertig gespielt oder überhaupt angespielt.
Pile of Shame.
Der Pile of Shame, der ist bei mir ordentlich gewachsen. Wie gesagt, ich habe im letzten Podcast, wo ich da war, die Mass Effect Legendary Edition habe ich mir gekauft und so
sehr gut.
5 Stunden hineingespielt. In dem ersten Mass Effect muss ich unbedingt zu den Weihnachtsfeiertagen weitermachen. Und
ja, da bietet sich's an.
Da bietet sich's wirklich an, ja, weil ich werde da in so ein Rabbit Hole hineinversinken. Ich weiß es, weil ich habe seinerzeit den zweiten gespielt und habe unheimlich viel Spaß damit gehabt. Und tatsächlich Disco Elysium. Ich höre nur das Beste, nur das Geilste. Ich finde diesen Stil geil. Ich finde diese diese Spielmechanik mit den Würfelsystemen, also toll mit dem Dungeons and Dragons inspirierten. Und der Artstyle macht mich ehrlich gesagt auch ganz schön an. Und eben dadurch, dass es so unendlich viele Stories erzählen kann, dass man es theoretisch 17 Mal durchspielen kann und jedes Mal kommt etwas anderes dabei raus.
Ja.
Ja. Das ist schon extrem gut, ja. Lisa, was ist denn dein?
Ich habe jetzt mal so 3 ausgewählt. Also ich spiele ja nie aktuell, so gut wie nie. Mhm. Das Einzige, was ich dieses Jahr aktuell gespielt habe, war eine Herbstenttäuschung namens Starfield. So ein Müllgame. So langsam komme ich...
Also ich will ja jetzt nichts sagen, ne?
Aber.
Ich will ja jetzt überhaupt nichts sagen, ne? Aber.
Nein, also sowas... Skyrim ist abwechslungsreicher in seiner Spielmechanik als das.
Ich glaube das sofort.
Also es hat mich herbe enttäuscht. Ich habe erst gedacht so, vielleicht liegt's an mir, vielleicht musst du erst mal reinkommen und so. Aber ich habe halt das Gefühl, ich laufe über leere Planeten, auf denen das immer gleiche Gebäude steht, mit dem immer gleichen Layout. Und ansonsten bin ich die andere Hälfte im Menü. Mhm. Das ist alles in diesem Spiel. Und das macht mich sehr sauer, weil ich glaube, No Man's Sky ist das bessere Weltraumspiel.
Hast du es wenigstens auf Game Pass oder so?
Ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
Ja, okay, sehr gut. Hast das Spiel nicht gekauft.
Nee, nein, nein, nein. Da hätte ich mich auch herbe geärgert. Ja, aber ein paar Tage nach Starfield kam ja dann der Cyberpunk-DLC raus. Und hat mich dazu verleitet, Cyberpunk nochmal zu spielen. Also ich hab's ja, das habe ich tatsächlich auch damals Day One gespielt. Und ohne Scheiß, spiel Cyberpunk. Es ist ein komplett anderes Spiel geworden. Die haben so viel an der Mechanik geändert. Also vorher war es so, deine Panzerung hast du zum Beispiel über deine Klamotten immer bekommen. Das heißt, du bist immer wie der dümmste Affe irgendwie rumgelaufen, weil du halt immer so, ah, das hat 0,5 Prozentpunkte davon mehr. Ne? Mm. Das haben die weggemacht und haben gesagt, nee, nee, du augmentierst ja deinen Körper. Also geht alles, was über Panzerung oder so geht, geht jetzt halt über deine Körperaugmentierung und so weiter. Und die haben einfach so viel besser gemacht, dass ich echt immer noch im Hauptspiel bin und immer noch nicht im DLC angelangt bin, weil ich mir so denke, oh, ja stimmt, die Mission, dann könnte ich ja die noch mal so und so versuchen, weil damals hast du es so und so gespielt. Und also Cyberpunk ist einfach richtig, richtig gut geworden. Und wäre das Spiel damals so rausgekommen, ach du meine Güte, aber CD Projekt kann irgendwie nicht fertige Spiele rausbringen, sondern muss noch dran arbeiten. Naja.
Die machen so Spiele, die man sich in einem Jahr oder zwei oder drei
tatsächlich holen soll, tatsächlich. Ja. Ansonsten habe ich im Moment sehr viel Spaß mit Monster Hunter Rise. Das spiele ich zusammen mit hier Felix Deutschland und seiner Freundin. Es macht sehr viel Spaß, genau. Und ansonsten ist meine Spiele des Jahres sind so ein bisschen Cyberpunk für alleine, Monster Hunter für Online-Koop und als Couch-Koop, obwohl es überhaupt kein Koop-Spiel ist, haben Martin und ich dieses Jahr The Return of the Obra Dinn gespielt. Das ist so ein, ja, auch Detektivspiel sozusagen. Du kriegst wie so einen Kompass und kannst damit in die Vergangenheit von Leichen quasi reisen. Und sehen, wie die umgekommen sind. Und muss das quasi auf einem Schiff machen, was plötzlich wieder aufgetaucht ist, was halt vorher verschwunden war. Und anhand quasi dieser Szenerie zusammen mit dem Passagierbuch und so weiter, musst du quasi zu allen Menschen sagen, wie sind die umgekommen oder leben die noch? Und genau, und wer es war. Also Mörder und Tatwaffe. Und das ist einfach so ein cooles Rätselspiel. Und ich wünsche mir mehr von dieser Sorte, aber das gibt's halt leider nicht. Deswegen Return of the Obra Dinn ist mein Couch-Koop-Spiel des Jahres.
Also den Menschen dahinter, den Menschen dahinter, dem kannst du auf jeden Fall vertrauen, weil der macht generell so ein paar innovative Spiele, wo man auch ein bisschen versinken kann. Denn sein erstes Spiel war ja Papers, Please, was eigentlich spielmechanisch ein unheimlich einfaches Spiel ist. Aber wo du dann auch da sitzt und einfach nur denkst, okay, ich sitze hier als Grenzschutzbeauftragter einer fiktiven Diktatur und muss einfach sagen, du darfst in das Land einreisen oder du darfst da nicht einreisen. Und irgendwann machst du dir die Gedanken, okay, ich stecke hier einfach in der Bürokratie eines faschistischen Staates fest.
Ja.
Ja,
cool. Doch, also sehr, sehr gut, sehr einfach auch optisch gehalten und das macht Spaß. Also wenn man so ein bisschen Spaß an Rätselspielen hat, man kann es auch, wie gesagt, sehr gut zu zweit spielen, dass man sich da halt irgendwie ein bisschen austauscht. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
Ja, Michael, darf ich dein Spiel raten?
Das ist nicht so schwierig jetzt.
Ultrakill.
Ja. Alan
Wake 2.
Ja, eindeutig. Also
trotz der Performance, kleiner Michael.
Trotz der Performance, ja. Also ich spiele es ja auf PS5, bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, was eure Probleme sind. läuft eigentlich ganz okay. Ja, wie gesagt, ich hätte ja, das haben wir in der vorherigen Episode, glaube ich, schon mal geredet, dass ich dieses Jahr alles von Max Payne habe ich nicht gespielt, dass ich aber den Rest von Remedy nachholte. Also Quantum Break habe ich mir jetzt noch nicht gespielt, aber das habe ich zumindest ein bisschen reingeschaut. Aber halt eben hier Alan Wake das erste, dann was ich sowieso schon gespielt hatte, Control, was ich ja nochmal gespielt hätte, als jetzt Alan Wake 2 rauskommen sollte und was es auch getan hat, was es auch ist, das ist gut. Und Alan Wake 2 ist mit Abstand mein Lieblingsspiel des Jahres.
Das sind, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Problem, ganz viel, da muss man halt in die Story reingehen, das ist ein bisschen schwierig, das geht nicht, aber ansonsten, das ist halt so, wer das irgendwie nicht mitbekommen hat, was Alan Wake 2 ist, es ist so, ich sag mal ganz rudimentär Survival-Horror mit viel übernatürlichem Kram für Menschen, die Twin Peaks geil finden und sowas. So als ganz kurz angerissen, falls man irgendwie nicht ganz weiß, inwiefern, was das überhaupt ist. Es ist auch eine Fortsetzung des ersten Spiels, nicht irgendwie, also es spielt irgendwie, keine 12, 11 Jahre danach, glaube ich, aber setzt da direkt dran an, das ergibt alles Sinn. Und es ist auch so eine, also Control ist ja schon so eine Halbfortsetzung von Alan Wake, hat auch ein Alan Wake DLC und das ist alles ein bisschen komisch verbunden. Control ist ja so ein Ding über so eine Organisation, die sich halt mit allem möglichen übernatürlichen Blödsinn beschäftigt auf der Welt und dann beschäftigen die sich halt irgendwann mit dem Kram, der in Alan Wake passiert ist. Und also ist Alan Wake 2 auch wieder teilweise so eine Fortsetzung zu Control gleichzeitig, weil auch die Organisationen aus Control da drin vorkommt und Figuren daraus vorkommen und es ist alles total seltsam. Ich weiß überhaupt nicht, wie das ein bisschen ist so schwierig, das Spiel in dem, was das ausmacht, zu beschreiben. Ich weiß, wenn man Screenshots von Alan Wake 2 sieht, dann weiß man sofort, warum das so. Da denkt man sofort, das sieht verdammt krass gut aus. Also jetzt nicht im Sinne von, das hat auch alles total detailliert und bla bla bla, technisch total richtig gut, aber offensichtlich von Leuten gemacht, die verstehen, was sie da tun. Also auch so rein, weil irgendwie jede Einstellung im Spiel, wenn man irgendwo durchläuft, ist total gut geframed und sowas. Also es sieht zu jeder Zeit eigentlich richtig krass aus. Es spielt sich richtig gut. Die Atmosphäre ist, ich wage zu behaupten, perfekt. Gut, also eigentlich ist alles an dem Spiel gut. Ich kann, also alles total, nicht gut, gut tut ihm ja nicht so ganz, passt nicht, ist ein bisschen zu wenig. Also an dem Spiel ist eigentlich alles großartig. Die ganze Art, wie die Story präsentiert, ist total einzigartig. Das muss man am besten einfach selbst spielen, dann erfährt man das. Und du sprachst ja gerade die Performance an, ja, das hatte ja auch vorhin zu Anfang ein bisschen Probleme. Das macht halt aber auch teilweise total beeindruckende Sachen, dass es irgendwie über Knopfdruck irgendwie Gebiete komplett verändert, also wo man dann wahrscheinlich in ein anderes Gebiet teleportiert wird, so rein technisch gesehen ist das ja normalerweise sowas, wenn du irgendwie so zwei oder drei Ebenen von irgendwas hast. Im Spiel wird das ja normalerweise dadurch gelöst, dass die alle drei gleichzeitig reingeladen werden und du wirst dann halt da so rumteleportiert. Aber wo du irgendwie, ich glaube, es sind immer, wo du von einzelnen Orten vier Ebenen hast, die du, zwischen denen du halt komplett frei wechseln kannst. Und das ganze Spiel hat ja ganz viel von diesem Multimedia-Kram, also da ist sehr viel Live-Action-Gedöns dabei. Der Regisseur selbst und der Chef von Remedy, Sam Lake, der tritt ja auch auf. Der hat ja damals zu Max Payne der Figur sein Gesicht geliehen. Also das war so ein, ich sag mal, so ein etwas lustiger aussehendes Bild von ihm. Oder ein paar Bilder, je nachdem, welche Gesichtsausdrücke sie brauchten. Und der tritt hier in einer, halt eben in der Rolle einer Figur, eines Detektivs, so wie Max Payne auf, der geschrieben ist von Alan Wake in der Story. Das ist alles ein bisschen kompliziert, einfach mal spielen und herausfinden. Ihr solltet mir einfach vertrauen. und wenn ihr die Game Awards geschaut habt, wisst ihr auch, dass es zwischendurch ein Musical-Level gibt. Das mehr sage ich dazu nicht. Das ist somit das beste Level des Jahres. Einfach, vertraut mir einfach, wenn ich sage, dass das total gut ist. Einfach spielen und gut ist. Also meinetwegen noch Alan Wake 1 auf leicht spielen und vorschieben, dann noch Control. Control ist sehr, sehr gut auch. Ich mag die beiden Spiele sehr gerne. Aber ja, so ganz mithalten mit dem können die dann auch nicht. Aber das ist okay, denn das fand ich kann dieses Jahr eigentlich sehr wenig.
Ja. Ja, ist anscheinend ganz gut, ne?
Ist ganz okay, ja.
Ja.
Ist irgendwie.
Also Genre-Fans greifen zu.
Der Rest spielt ja, Pro.
Na, ihr sollt alle zugreifen.
Das ist, auch, yes. Das ist leider auch so ein Spiel, das kann ich halt nicht spielen. So alles, was so mit Horror und so zu tun hat, das geht einfach nicht.
Musst du deinem Freund das sagen, dass der das spielen soll?
Das Problem ist, der ist noch ein schlimmerer Schisser als ich.
Ach, scheiße. dann muss ich halt vorbeikommen und das Spiel. Aber das ist ein bisschen lang, das Spiel. Also nicht für mich, ich spiele ja mal alles in 2 Tagen durch. Aber das ist dann blöd.
Ja, da werde ich mir dann vielleicht mal irgendwann so ein Silent Walkthrough auf YouTube oder so geben, weil man möchte ja auch nicht Leuten dabei zugucken und dann kommentieren die noch und ugh.
Ja, dann machen die ihre Witze und sagen dann, guck mal hier jetzt.
Genau, das gibt eigentlich nur die eigene Sicherheit.
Ihr kennt nur die falschen Leute bei YouTube. Es gibt da schon ein paar Let's Player, die man sich anschauen kann. Den ich auch vertraue und deren Let's Plays ich mir anschaue. Ich muss ganz ehrlich sagen, 80% meines Videospielkonsums in den letzten 5 Jahren ist durch Let's Plays passiert.
Oh, okay.
Ja, also ich würde auch, natürlich gibt's da, man muss halt nur die richtigen Leute suchen, aber gerade bei sowas würde ich halt am besten jemanden suchen, der nicht dadurch heraussticht, dass er ein witziger Mensch ist, sondern halt eher jemand, der das eher so ein bisschen wirken lässt,